Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Geschwister, das Treffen guter Vorsätze für ein gerade angefangenes neues Jahr oder für das noch in der Zukunft liegende Jahr ist durchaus gängige Praxis. Im neuen Jahr rauche ich nicht mehr. Im neuen Jahr ist Schluss mit der Schlickerei. Ich esse keine Schokolade mehr. Garantiert. Nach Silvester ist es vorbei mit dem Sofa drücken. Dann fange ich wieder an zu laufen. Dann ist zielgerichtete Bewegung wieder mein regelmäßiger Partner. Wer von uns hätte nicht diese oder ähnliche Worte schon selbst gesprochen? Oder wer hätte sie nicht zumindest gehört? Das Treffen guter Vorsätze gehört zum Jahreswechsel wie das Silvesterfeuerwerk. Diese Tatsache bestätigt auch das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Forsa-Instituts. In der Zeit vom 4. bis zum 26. November 2009 befragte dieses Institut über 3000 Bundesbürger. Und das Ergebnis war eindeutig. Die Deutschen haben sich auch für 2010 viel vorgenommen. Die Top 3 der guten Vorsätze nenne ich mal vorweg. Ganz oben auf der Wunschliste steht, ich möchte Stress abbauen. 59%. Danach ist es die Zeit oder ist es mehr Zeit mit Familie und Freunden, die sich die Menschen vorgenommen haben. 51%. Und mit 50% folgt dann der Vorsatz, ich möchte mehr Sport treiben. Die unter 30-Jährigen mit Familien und Kindern, die möchten kräftig sparen. Etwa jeder zweite Befragte möchte sich im kommenden Jahr gesünder ernähren. Mehr Männer als Frauen haben dem Fernseher, dem Alkohol und dem Nikotin den Kampf angesagt. Ob die guten Vorsätze etwas taugen, wird sich zeigen. Immerhin bleibt mehr als die Hälfte der Befragten, also 54%, länger als 3 Monate ihren Vorsätzen treu oder sie halten sich sogar noch heute daran. Das beste Durchhaltevermögen haben dabei, wen in diesem Raum wird es wundern, die Bürger in Sachsen. Das schlechteste die Bremer. In Zahlen. Bei 69% der Sachsen hielten die guten Vorsätze in der Vergangenheit länger als 3 Monate. Bundesdurchschnitt 54%. Das kann einmal mit dem besseren Durchhaltevermögen zu tun haben. Das gestehe ich den Sachsen gerne zu. Aber der Grund für diese besonders gute Quote könnte aber auch in der Art der gesetzten Vorsätze liegen. Sie wollten 2010 beispielsweise nur 10% der Sachsen das Rauchen aufgeben. Wenn sich dies in den anderen Bundesländern mehr Bürger vornehmen und daran scheitern, weil das auch schwierig ist, dann drückt das natürlich deren Quote. Weniger Alkohol trinken will da auch nur jeder Zehnte. Weniger Fernsehen hingegen dagegen jeder Fünfte. Sparsamer sein wollen nur 27% der Sachsen. Einer der niedrigsten Werte in der Umfrage. In Brandenburg sind das zum Beispiel 38%. Und auch das Abnehmen haben sich nur 32% vorgenommen. Wie dem auch sei, gute Vorsätze gehören ganz offensichtlich zum Jahreswechsel dazu. Und auch wenn gute Vorsätze nicht immer durchtragen, wollen wir uns heute Morgen mit guten Vorsätzen befassen. Mit 2 Verhaltensweisen, deren Beherzigung im gerade angefangenen Jahr ausgesprochen wünschenswert wäre. Ich lese uns zunächst den Text. Johannes 14, Vers 1. Dann sagte Jesus zu allen, erschreckt nicht, habt keine Angst. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. 2 wirklich gute Vorsätze für das neue Jahr 2010. 2 Dinge, die wir im neuen Jahr beherzigen wollen. Und vom ersten zutreffenden Vorsatz lesen wir ganz zu Beginn unseres Verses. Wir wollen uns erstens im neuen Jahr nicht durch das Augenscheinliche dominieren lassen. Nicht durch das Augenscheinliche dominieren lassen und dadurch an Christus und seinen Zusagen zweifeln. Vorliegender Vers entstammt den sogenannten Abschiedsreden Jesu. Mit Abschiedsreden wird hierbei das bezeichnet, was Jesus seinen Jüngern am Vorabend seines Leidens und Sterbens mitgeteilt hat. Jesus hatte sich an diesem ersten grünen Donnerstag in der Geschichte mit seinen Jüngern in einem Saal versammelt, im Obergemach. Er wollte mit ihnen das Passa feiern, das letzte Passa, das Abschiedsmahl. Denn Jesus wusste genau, dass er in der kommenden Nacht verraten und verhaftet werden würde. Er war sich dessen bewusst, dass er in Kürze gefangen genommen werden würde. Ja, dass er am kommenden Tag sein Kreuz zu tragen hätte. Ja, noch mehr. Er war sich dessen bewusst, dass er stellvertretend den Zorn Gottes wieder die Sünde zu ertragen hätte. Diesen Zorn, den der Heidelberger Katechismus in der Antwort zu Frage 14 eine Last nennt. Die Last des ewigen Zornes Gottes, die kein Geschöpf zu tragen in der Lage ist. Nichts weniger als diese Aufgabe sah er an diesem grünen Donnerstag auf sich zukommen. Und diese Situation war für ihn, der er ja selbst auch ein Mensch war, alles andere als einfach. Im Gegenteil, diese Situation war für ihn unermesslich schwer. Sie erfüllte ihn mit Traurigkeit und sicherlich auch mit großer Angst. Johannes 12, Vers 27, mir ist jetzt sehr bange. Was soll ich tun? Soll ich sagen, Vater, lass diese Stunde an mir vorbeigehen? Aber ich bin ja in diese Stunde gekommen, um sie durchzustehen. Vater, bring du deinen Namen jetzt zu Ehren. Oder im 13. Kapitel, Vers 21, als Jesus das gesagt hatte, wurde er sehr traurig und sagte ihnen ganz offen, Amen, ich versichere euch, einer von euch wird mich verraten. Oder denken wir an das Gebet im Garten Gethsemane, wo er sich geradezu hilfesuchend an seine Jünger wendet. Matthäus berichtet uns, Angst und tiefe Traurigkeit befielen ihn und er sagte zu ihnen, ich bin so bedrückt, ich bin mit meiner Kraft am Ende, bleibt hier und wacht mit mir. Jesus selbst befand sich also an diesem grünen Donnerstagabend in tiefer Not. Eigentlich wäre es angemessen gewesen, dass die Jünger ihn getröstet hätten. Aber davon lesen wir nichts. Im Gegenteil, auch in dieser persönlich schwierigen Situation denkt Jesus nicht an sich. Er ist es, der die Jünger umsorgt. Er ist es, der sie tröstet, sie belehrt, sie ermutigt und ermahnt. Und dies hatten seine Jünger in dieser Situation auch dringend nötig. Denn sie waren mit der eingetretenen Lage durchaus überfordert, deutlich überfordert. Sie fanden sich menschlich gesprochen in der Krise, auf der Kippe, am Rande ihrer Belastbarkeit. Jesus ermahnt deshalb seine Jünger hier, in diesem Vers nicht zu erschrecken, keine Angst zu bekommen. Im Grundtext, und so übersetzen es auch einige Übersetzungen, steht hier der Begriff des Herzens. Ja, Luther übersetzt hier, euer Herz erschrecke nicht. Ja, ihr Herz war aufs Tiefste erschrocken. Wenn die Bibel vom Herzen spricht, da meint sie meist nicht den faustgroßen Hohlmuskel, den wir alle in der Brust tragen. Wenn die Bibel vom menschlichen Herzen spricht, dann hat sie regelmäßig das Innere des Menschen vor Augen. Genauer, sie meint das Zentrum der menschlichen Persönlichkeit. Ja, weitere Begriffe wie Seele oder Geist, die werden dabei meist synonym verwandt. Also diese Begriffe bezeichnen häufig dasselbe. Das Herz als das Zentrum der menschlichen Person. Und diesem Persönlichkeitszentrum ordnet die Bibel auch ganz bestimmte Funktionen zu. Die nenne ich einmal noch mal kurz. Ja, das ist einmal das Denken und das Verstehen. Das ist im Herzen angesiedelt. Ja, die Bibel sieht das Herz als den Ort des Verstehens stehenden Denkens. Sie spricht häufig davon, dass Menschen in ihren Herzen denken. Oder sie gebraucht den Begriff des verhärteten oder des verstockten Herzens, wenn sie deutlich machen will, dass ein Mensch bestimmte Sachverhalte nicht versteht, wenn er etwas nicht kapiert. Und dabei geschieht das Denken immer worthaft. Also wenn ein Mensch denkt oder plant, dann redet er, wenn man so will, bei sich selbst in Worten, wenn auch leise. Also der Mensch denkt und versteht in seinem Herzen. Dann liebt der Mensch in seinem Herzen. Ja, eine bekannte Stelle ist 5. Mose 6, Vers 5. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebt ihn von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit aller Kraft. Also ein Mensch liebt in seinem Herzen. Ja, er hängt sein Herz auf dem Weg des Denkens an bestimmte Gegenstände. Ja, Menschen können beispielsweise ihr Herz an Geld hängen. Ja, oder eben auch an Christus, wenn der Mensch eben vermittelt durch das Wort den Wert von Christus erkennt. Und je nachdem, wen er liebt, ja, was sein Bewusstsein bindet, beurteilt er neu eintreffende Informationen. Dann ist das Herz der Ort der Gesinnung. Ja, 1. Mose 20, Verse 5 und 6. Ja, da wird berichtet, Abimelech zitiert, der da ein Auge auf Abrahams Frau geworfen hat. Hat er nicht zu mir gesagt, sie ist meine Schwester? Und sie hat auch gesagt, er ist mein Bruder. Habe ich das doch getan mit einfältigem Herzen und unschuldigen Händen? Also die Bibel sieht auch die Gesinnung im Herzen des Menschen verankert. Dann ist das Herz der Ort, in dem der Mensch wünscht, in dem er ja etwas will. Ja, 1. Mose 6, Vers 5. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da. Dichten und Trachten, ja, sind im Herz angesiedelt. Dann ist es so, dass der Mensch in seinem Herz Dinge beurteilt. Römer 2, Vers 15. Sie, die Heiden, beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert. Zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. Ja, der Mensch beurteilt sein eigenes Handeln und das Handeln anderer in seinem Herzen. Dann fühlt und empfindet der Mensch in seinem Herzen. Und der Mensch als letztes glaubt auch in seinem Herzen. Römer 10, Verse 9 und 10. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht und wenn man mit dem Mund bekennt, so wird man gerettet. Was hier deutlich werden soll, ist Folgendes. Wenn die Bibel vom Herzen spricht, dann hat sie dieses Zentrum vor Augen. Das Zentrum einer Person, wo diese ganzen Funktionen zusammenlaufen. Das Denken, das Lieben, das Wünschen, das Beurteilen, das Fühlen, das Glauben. Und dementsprechend, dieser Einsicht folgen, ist eben ein erschrecktes menschliches Herz, alles andere als ein harmloser Zustand. Ein erschrecktes menschliches Herz ist etwas sehr Bedrohliches, ist Ausdruck einer ernsthaften und gefährlichen Krise. Und in einer solchen Krise befanden sich hier die Jünger. Auslöser waren die Infos, die ihnen Jesus an diesem Abend gegeben hatte. Er hatte ihnen in den zurückliegenden Stunden und Minuten Dinge eröffnet, die sie tief verstört hatten. Ja, er hatte ihnen Geschehnisse angekündigt, die sie ganz tief verwirrten. die alles in Frage zu stellen schien. Ja, einmal hatte Jesus ihnen seinen Weggang angekündigt. Johannes 13, Vers 33. Ich bin nicht mehr lange bei euch, meine Kinder. Ihr werdet mich suchen, aber ich muss euch jetzt dasselbe sagen, was ich früher schon den anderen gesagt habe. Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Verstehen wir, die Jünger träumten von der baldigen Aufrichtung des messianischen Königreiches in Jerusalem. Sämtliche Informationen von Jesus, dass diese Geschichte einen ganz anderen Verlauf nehmen würde, ja, die haben sie überhört. Das haben sie rausgefiltert. Da denken wir an die dreifache Leidensankündigung. Jesus sagt es ihnen dreimal: Ich gehe jetzt nach Jerusalem, dort werde ich von den Ratsältesten, den führenden Priestern und den Gesetzeslehrern vieles erleiden, getötet und nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Dreimal sagt er ihnen das. Aber diese Informationen blendeten sie aus. Sie träumten von der Aufrichtung des Reiches. Sie machten sich Gedanken, wer rechts und wer links sitzt neben ihm in seinem Reich. Und eines müssen wir auch noch bedenken. Sie hatten alles für diesen Jesus verlassen. Herr, wir haben alles stehen und liegen gelassen und sind dir gefolgt. Matthäus 19, Vers 27. Alles zurückgelassen für diesen Jesus. Und sie haben 3 Jahre Tag und Nacht mit ihm zusammengelebt. Und nun will der sie verlassen. Er will gehen. Das war für sie wirklich eine verstörende Nachricht. Aber mehr noch, Jesus kündigte ihnen den Verrat an. Er sagte, einer von euch wird mich verraten. Ja, bedenken wir mal, einer von euch. Ja, die Jünger waren tief verunsichert. Die Evangelien berichten uns davon, dass sie sich gegenseitig fragten, ob sie vielleicht der Verräter wären. Ich bin's doch nicht, Herr? Oder ich? Bin ich es, Herr? Ja, sie fragten sich ängstlich, bin ich das, der das tun wird? Und zuletzt hatte Jesus den Jüngern auch noch die dreimalige Verleugnung des Petrus angekündigt, direkt vor unserem Predigttext. Petrus, der mutigste von ihnen allen. Petrus, der vor Selbstbewusstsein nur so strotzte. Der würde Jesus verleugnen, 3-mal in dieser Nacht. Und stellte sich doch für all die anderen die Frage, wenn sogar Petrus, ja, dieser Standhafte, dieser Starke, dieser Führer, dieser Leader, wenn dieser Petrus hier Christus verleugnen würde, wo würden dann die anderen Jünger bleiben? Die Jünger waren bis ins Mark erschüttert. Sie verstanden nichts mehr. Alles war im Schwanken. Sie verstanden ihren Herrn nicht mehr. Sie waren tief verwirrt. Und sie hatten Angst, abgrundtiefe Angst. Die Informationen bewirkten bei ihnen nicht Klarheit, sondern tiefe Beunruhigung. In ihrem Persönlichkeitszentrum, da war überhaupt nichts mehr in Ordnung. Ihr Denken, ihr Fühlen, ihr Wünschen, ihr Wollen, ihr Glauben und Lieben, alles in allem ein heilloses Chaos. Und in diese Krise hinein ermahnt sie Jesus, zur Ruhe zu kommen, still zu sein. Erschreckt nicht, sagt er, habt keine Angst. Das ist eine Aufforderung, eine Ermahnung. Das bedeutet, hört auf, beunruhigt zu sein. Bringt euer Herz wieder zur Ruhe. Sorgt dafür, dass ihr in der Mitte eurer Persönlichkeit ja wieder Ordnung bekommt, dass wieder Ordnung einkehrt. Mit dieser Aufforderung hatte Jesus sicher nicht nur den derzeitigen Zustand im Blick. Denn er wusste ja auch, welche Tiefen für seine Jünger noch kommen würden. Welche Anfechtungen sie in den Tagen zwischen Kreuzigung und Auferstehung durchmachen müssen. Also er äußerte diese Ermahnung sicher auch zur Vorbeugung. Für die Jünger deutete vieles darauf hin, dass die Sache mit Jesus ganz und gar gescheitert war. Ja, dass sie selbst gescheitert waren. Sie hatten ja ihr ganzes Vertrauen auf diesen Mann gesetzt. Es deutete einiges darauf hin, dass sie vor einer grandiosen Niederlage stünden. ja, dass dieser Jesus nicht halten würde, was sie sich von ihm versprochen hatten. Vielleicht sogar, dass er es nicht wert gewesen war, alles zu verlassen, dass sie sich in ihm getäuscht hatten. Und in diese Lage, in diese finsteren Gedankengänge hinein, ruft Petrus sie auf, ruft Jesus sie auf, beruhigt euch, lasst nicht zu, dass eure Herzen in dieser Weise unruhig sind. Und wenn wir fragen, wie ist das zu verstehen? Wie kann man das machen? Auf welche Weise ist es in einer solchen Drucksituation möglich, ruhig zu werden, seine Angst abzulegen? Wenn wir jetzt schon einen Blick in den weiteren Verlauf des Verses riskieren, sehen wir, dass es hier ganz offensichtlich um den Glauben geht. Christus zielt mit seiner zweiteiligen Ermahnung insoweit auf die Heilung eines Glaubensproblems. Und was ist Glaube? Hebräer 11, Vers 1, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Oder eine andere Stelle, 2. Korinther 5, Vers 7, wir leben noch in der Zeit des Glaubens, noch nicht in der Zeit des Schauens. Oder denken wir an die Definition Heidelbergers, Frage 21, was ist wahrer Glaube? Es ist nicht allein eine gewisse Erkenntnis, dadurch ich alles für wahr halte, was uns Gott in seinem Wort hat geoffenbart, sondern auch ein herzliches Vertrauen, welches der Heilige Geist durchs Evangelium in mir wirkt, das nicht allein anderen, sondern auch mir Vergebung der Sünden, ewige Gerechtigkeit und Seligkeit von Gott geschenkt ist. Aus lauter Gnaden allein um des Verdienstes Christi willen. Hier werden dem Glauben zwei Momente zugeschrieben. Erstens eine gewisse Erkenntnis, das heißt ein Fürwahrhalten, was Gott uns in seinem Wort kundgetan hat, was aber eben noch unsichtbar ist, was nicht vor Augen ist. Und zweitens ein herzliches Vertrauen zu Gott. Beides war hier bei den Jüngern offensichtlich akut gestört. Sie wandelten, wenn man so will, im Schauen. Sie ließen sich von dem, was vor Augen war, gefangen nehmen, dominieren, beherrschen. Ihre Herzen waren wegen dem, was vor ihnen stand, was vor Augen war, in große Unruhe geraten. Und hier ermahnt sie Jesus und sagt, stopp, hört auf, bringt euer Herz zur Ruhe. Ich denke, das ist hier als eine bewusste Abkehr vom Sichtbaren zu fassen. Als eine Verweigerung dem, was vor Augen ist, dem, was sich aufdrängt, den höchsten Stellenwert einzuräumen. Die Jünger sollten aufhören, sich ihren Gedanken hinzugeben. Wie geht's nun weiter? Was mache ich nur? Wo bleibe ich? Werde ich auch verleugnen? Habe ich mich in diesem Menschen getäuscht? Es galt, diese Einreden zur Ruhe zu bringen, das Herz wieder ins Gleichgewicht zu steuern. Und die Anwendung auf uns ist deutlich. Auch wenn die damalige Situation einmalig war, trotzdem, auch wir werden ständig vom Sichtbaren bedrängt. Wir stehen ständig in der Versuchung, dem, was vor Augen ist, der Glauben zu schenken, darüber schwankend zu werden, ja, an Christus selbst irre zu werden. Ja, denken wir an die Lesung. Der Psalmist, Psalm 73, sieht das Wohlergehen der Gottlosen und kommt darüber ins Schwanken. Wird dadurch ja fast irre an Gott. So kann es auch uns gehen, dass wir bei Problemen an seinen Zusagen zweifeln, an seiner Güte, an seiner Liebe. Und dies ist der erste wirklich gute Vorsatz für das Jahr 2010, den auch wir beherzigen wollen. Lassen wir uns im neuen Jahr nicht durch das Augenscheinliche dominieren und dadurch zum Zweifeln an Christus bringen, sondern verweigern wir uns dem. Aber damit dies gelingen kann, müssen wir auch das Zweite beherzigen, was unser Vers zum Ausdruck bringt. Dort sagt Jesus, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Zwei wirklich gute Vorsätze für das Jahr 2010. Vorsatz Nummer 2 lautet: Wir wollen auf die nicht sichtbaren Zusagen und Taten Gottes und seines Christus vertrauen. Wir wollen auf die nicht sichtbaren Zusagen und Taten Gottes und seines Christus vertrauen. Die Übersetzung dieses Versteils macht einige Schwierigkeiten. Dies deshalb, weil nicht sicher ist, ob dass die Form, weil nicht sicher ist, ob die Form des Verbes Glauben hier in der Grundform oder im Imperativ zu fassen ist. Ja, in diesem Versteil steht zweimal das Verb Glauben oder besser gesagt glaubt, einmal in Bezug auf Gott und einmal in Bezug auf Christus selbst. Und je nachdem, wie man diese beiden Wendungen jetzt auffasst, als Grundform oder als Imperativ, ergeben sich da verschiedene Sinngehalte. Also einige kurze Beispiele. Es kann zum Beispiel übersetzt werden: Ihr glaubt an Gott, ihr glaubt auch an mich. Ja, das wäre dann beides mal die Grundform, soweit ich da firm bin. Oder man könnte übersetzen: Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Ja, dann einmal die Grundform, quasi einmal die Aufforderung. Oder man kann übersetzen: Glaubt an Gott und glaubt an mich. Lange Rede, kurzer Sinn. Es scheint die beste Alternative zu sein, beide Verben als Aufforderung zu fassen. Glaubt, vertraut auf Gott und glaubt, vertraut auch auf mich. Was Glaube ist, hatten wir schon geklärt. Eine feste Zuversicht auf Dinge, die man nicht sieht. Eine gewisse Erkenntnis und ein herzliches Vertrauen. Und hier wird klar, beide Teile unseres Textes beschreiben die zwei Seiten derselben Münze. Erstens gilt es, sich vom Sichtbaren, vom Augenscheinlichen abzuwenden, nicht dem zu glauben, was vor Augen ist. Aber zweitens gilt es nun, stattdessen etwas anderes in den Blick zu nehmen. Sich vertrauend einer anderen Wirklichkeit zuzuwenden. Und welcher? Nun der Wirklichkeit Gottes. Es gilt sich, vertrauend an Gott und seinen Sohn zu hängen, an ihre Zusagen und an ihre Taten. Sich ganz darauf zu verlassen, darauf zu stützen, was der Vater und der Sohn verheißen haben. 3 Jahre lang waren die Jünger mit Jesus zusammen gewesen. 3 Jahre des gemeinsamen Dienstes. 3 Jahre, in denen er vor allem sie gelehrt hatte. 3 Jahre, in denen er sich in ganz besonderer Weise ihnen zugewandt hatte. Ja, in denen er ihnen eingehend das Alte Testament erklärte. Und in denen er ihnen sein Wort verkündete. Denken wir an Markus 4, 34. Nie sprach er zu ihnen, damit ist die Volksmenge gemeint, ohne Gleichnisse zu gebrauchen. Aber wenn er mit seinen Jüngern allein war, erklärte er ihnen das alles. Ja, sie hatten Privatunterricht. Und mehr noch, vor allem sie waren Zeugen seiner Taten. Bei einigen Wundern waren nur Jesus und einige ausgewählte Jünger zugegen. 3 intensive Jahre. Und nun angesichts der verwirrenden Situation fordert sie Jesus auf: Vertraut Gott und vertraut auf mich. Glaubt nicht dem, was vor Augen ist. Vertraut nicht dem Augenschein, sondern glaubt an Gott und glaubt an mich. Verlasst euch auf uns. Verlasst euch auf unser Wort, auf unsere Zusagen. Stützt euer Leben darauf. Ja, wie geht das? Wie kann man glauben? Römer 10, Vers 17. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes. Die Zusagen, die Gottes Wort uns macht. Ja, das Wort von Christus bewirkt den Glauben. Jesus fordert seine Jünger hier auf: Erinnert euch an meine Worte, ruft sie euch ins Gedächtnis. Sie sind es, die Glauben schaffen, die euer Herz zur Ruhe zurückführen. Und die Anwendung für uns ist wiederum eindeutig. Auch wir wollen und sollen im neuen Jahr auf die nicht sichtbaren Zusagen und Taten Gottes und seines Christus vertrauen. In allen Dingen. Und damit dies gelingen kann, gilt es, seinem Wort Raum zu geben, sein Wort zu lesen, über sein Wort zu sprechen, sich seine Zusagen, seine Taten vor Augen zu führen. Wirkt doch dieses Wort allein den Glauben. Ich komme zum Schluss. Zwei wirklich gute Vorsätze für das neue Jahr, so lautete heute unser Thema. Gott gebe es euch in seiner Gnade, dass euch die Umsetzung gelingt. Er schenke euch, dass ihr in 2010 euch nicht durch das Augenscheinliche dominieren lasst und dadurch an Christus und seinen Zusagen zweifelt. Und zweitens schenke er euch das herzliche Vertrauen auf ihn selbst und auf seinen Christus, diesen Seligmacher, auf das er in allem verherrlicht werde. Amen.